Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Es gibt eine Konstante in diesem Land. Eine große Gefahr für die Demokratie geht von Rechtsextremisten aus. So hält das der Verfassungsschutzbericht auch fest. Aber der hat natürlich in diesen Zeiten auch Augenmerk auf ganz andere Spielarten, wenn man so will, aktuellere Spielarten von Extremismus. Also Querdenker zum Beispiel, Corona-Leugner und auch auf Desinformationskampagnen, die laufen. Deutschlandfunk Kultur Hauptstadtstudio-Korrespondent Panayotis Gavrilis kennt die Einzelheiten.
Insgesamt knapp 33.400 politisch motivierte Straftaten mit einem extremistischen Hintergrund hat es im vergangenen Jahr gegeben, darunter fast 3.000 Gewalttaten. Die größte Gefahr für die Demokratie gehe dabei weiter vom Rechtsextremismus aus, so Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
Das Potenzial gewaltbereiter Rechtsextremisten befindet sich mit 13.500 Personen, jedoch auch 2021 auf unverändert hohem Niveau. Rechtsextremisten haben versucht, nicht nur die Corona-Proteste, sondern auch die Flutkatastrophe im Juli 2021 für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.
Insgesamt 33.900 extreme Rechte zählt der Verfassungsschutz. Etwas mehr sind es im Bereich Linksextremismus. 34.700 Personen, mehr als jede vierte davon, schätzt die Behörde als gewaltorientiert ein. Sachbeschädigung ist die häufigste von Linksextremistinnen und Extremisten begangene Straftat, darunter entwendete oder beschädigte Wahlplakate. Reichsbürger und Selbstverwalter verzeichnen den größten personellen Zuwachs. Viele schlossen sich den Corona-Protesten an. Die Personenanzahl stieg um 1.000 auf insgesamt 21.000. Der Verfassungsschutz ordnet zudem knapp über 28.000 Menschen dem Bereich Islamismus, islamistischer Terrorismus zu. Ein leichter Rückgang, aber die Gefahr durch islamistischen Terrorismus bestehe unvermindert fort, heißt es. Auch Auslandsspionage und Cyberangriffe, etwa durch Russland, seien problematisch, so der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang.
Dieser kurze Überblick zeigt, die Sicherheitslage in Deutschland ist angespannt. Es gibt reale Bedrohungen aus sehr unterschiedlichen Bereichen für unsere Demokratie und die Freiheit und die Sicherheit der Bevölkerung.
Die AfD taucht indes nur in Form des formal aufgelösten völkischen Flügels und der jungen Alternative auf. Haldenwang geht davon aus, dass die AfD sich im nächsten Bericht deutlicher widerspiegeln wird, auch weil seine Behörde seit kurzem die Partei als rechtsextremistischen Verdachtsfall einordnen darf. Eine gerichtliche Entscheidung, gegen die die AfD nun Berufung eingelegt hat.
Bei der Zahl, die im nächsten Jahr zu erwarten sein wird, werden wir nicht pauschal alle AfD-Parteimitglieder als Rechtsextremisten hier zählen können, sondern hier werden wir natürlich eine Einzelfallbetrachtung auch vornehmen müssen.
Eine Kategorie ist neu. Unter dem Phänomen verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates sollen diejenigen eingeordnet werden, die zu den anderen Kategorien nicht passen. Also zum Beispiel der Verschwörungsmythenerzähler und Querdenker, der im demokratischen System eine Diktatur sieht. Diese Akteure zielten darauf ab, wesentliche Verfassungsgrundsätze außer Geltung zu setzen oder die Funktionsfähigkeit des Staates oder seiner Einrichtungen erheblich zu beeinträchtigen, heißt es im Verfassungsschutzbericht. Nur, wie viele es sind, dazu gibt es keine Auskunft. Haldenwang erklärt, warum.
Wir sind bei unseren statistischen Erhebungen angewiesen auf die Zulieferungen auch der Landesämter, die in ihrem jeweiligen Bereich die zahlenmäßigen Erhebungen vornehmen. Und weil es sich eben noch um ein sehr junges Phänomen handelt, und wir wollen ja nicht vorschnell irgendwelche Leute in irgendwelche Schubladen einsortieren, weil wir sorgfältig vorgehen wollen.
Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Martina Renner, spricht von blinden Flecken im Bericht. Für sie ist klar, die organisatorischen und inhaltlichen Bezüge der Querdenkenszene zur extremen Rechten seien offensichtlich. Schon bei sogenannten Reichsbürgern und Selbstverwaltern habe das Bundesamt für Verfassungsschutz über Jahre eine Entpolitisierung und Verharmlosung betrieben. Jetzt wiederhole man diesen Fehler, kritisiert Renner.
Der aktuelle Verfassungsschutzbericht. Ja, aber klar wird da auf jeden Fall, dass der neue Sachen beobachtet, die man eben nicht so einfach einsortieren kann in eine politische Richtung. Das haben wir erlebt, dass bei diesen Corona-Protesten eben zum Teil aus ganz unterschiedlichen Ecken Menschen zusammengekommen sind. Inwiefern uns vielleicht auch die Geschichte hilft, das zu beurteilen, darüber sprechen wir mit Malte Thiessen. Er ist Medizinhistoriker, forscht unter anderem für die Uni Oldenburg und hat sich mit der Impfgegnerschaft in der Zeit Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts intensiv befasst. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend, Herr Stuckel.
Hat Sie das eigentlich überrascht zu beobachten, dass es so eine ja diffuse, schwer einzuordnende Gruppe gibt? Linke, Rechte, Ökos, Hippies, Neonazis, also wirklich eine bunte Mischung, die dann unter einem Dach zusammengekommen ist, wenn man so will?
Ja, als Historiker bekommt man da tatsächlich eine Art Déjà-vu eher, weil diese Vielfalt und Diversität der Bewegung, die ist etwas, was man in historischer Perspektive weit zurückverfolgen kann, ins 19. und ins 20. Jahrhundert. Denn auch da sammeln sich bei den Impfgegnern beispielsweise wirklich eine ganze Bandbreite. Da sind Esoteriker, Anthroposophen dabei, aber eben auch Liberale, die sozusagen Sorge vor einem übergriffigen Staat haben, aber auch Verschwörungstheoretiker, sozusagen die Aluhüte von damals, und eben auch Antisemiten, die sozusagen die jüdische Weltverschwörung im Impfen sehen. Also auch da ein breites Sammelbecken.
Warum hat das damals wie heute so gut funktioniert, unter diesem einen Thema so verschiedene Menschen zusammenzusammeln und zu mobilisieren?
Ja, in der Tat ist es ja erklärungsbedürftig. Beim Impfen, das ist ja eigentlich eine ganz kleine Sache, aber es geht eben beim Impfen nie nur um den Peaks für den Einzelnen, sondern um die Grundsätze der Gesellschaft. Und das macht dieses Thema so emotional und auch zu einer so politischen Sache. Es geht letztlich um drei Spannungsverhältnisse. Es geht darum, wie sich das Individuum zum Staat verhält, also wer über den Körper bestimmen darf, zum Beispiel das, was wir bei der Impfpflicht diskutieren. Es geht um das Verhältnis zwischen Individuum und Allgemeinheit, wie solidarisch muss oder soll der Einzelne sein. Und es geht auch um das Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft. Wer sorgt für Sicherheit, für effektiven Schutz? Das heißt, es geht um die Grundsätze der Gesellschaft und deshalb kocht es beim Impfen, kochen die Emotionen hoch und deshalb geht es ja immer um Politik und deshalb hat das so ein hohes Mobilisierungspotenzial, was wir auch eben heute erleben.
Und war das bei den Zeiten, die Sie vor allem beobachtet haben, also Ende des 19. Jahrhunderts beobachtet, erforscht haben, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, war das da ähnlich laut und, wenn man so will, vielleicht auch aggressiv, wie wir es jetzt erlebt haben? Stichwort der Versuch, das Reichstagsgebäude zu stürmen.
Also in der Tat, ähnlich laut war es auf jeden Fall. Man kann sogar sagen, wenn man zurückblickt, früher war es fast noch schlimmer. Man kann Anfang des 20. Jahrhunderts um die 320.000 organisierte Impfgegner zählen. Das sind die, die tatsächlich in Vereinen und Verbänden organisiert sind. Also ich glaube, eine Zahl, auch wenn der Verfassungsschutzbericht dazu ja momentan nichts genau sagen kann, eine Zahl, die doch deutlich größer sein dürfte als heute. Aber die Gewalt in diesem Ausmaß ist tatsächlich etwas, was man so in dem Ausmaß nicht beobachten kann. Es gab auch früher Anschläge, insbesondere auf Impfärzte. Aber dass systematisch auf Medien, auf Politik und Ärzte Hetze betrieben wird und Angriffe geplant werden, das ist in dieser Radikalität neu. Und das scheint mir auf etwas anderes hinzudeuten. Da geht es wahrscheinlich weniger ums Impfen, sondern das ist ein Mobilisierungspotenzial, gerade auch von rechts, was sozusagen schon länger schwelt und was sozusagen hier sein Ventil findet.
Jetzt haben Sie den Déjà-vu-Moment vorhin erlebt. Dahingehend nochmal gefragt, wie ist das als Historiker? Ist das so ein überraschender Moment dann aber, dass so etwas irgendwie wiederkommt? Also dass man feststellt, Mensch, ich habe geforscht irgendwie zu Ende des 19. Jahrhunderts und jetzt erlebe ich das hier irgendwie 2021, 22 quasi nochmal?
Ja, also ehrlich gesagt hatte ich gehofft, dass das eigentlich endlich Geschichte ist, dass wir im 21. Jahrhundert mit Verschwörungstheorien wieder zu tun haben. Auch übrigens Anfang der Corona-Pandemie mit Stigmatisierung von chinesisch aussehenden Menschen, also mit Stigmata und Ausgrenzung und auch mit dem Mobilisierungspotenzial der Impfkritik, dass wir damit im 21. Jahrhundert zu tun haben, das hat mich wirklich überrascht. Ich dachte eigentlich, das wäre endlich Geschichte, aber es ist leider immer noch Gegenwart. Das ist etwas, was ja tatsächlich persönlich mich echt erschrocken hat.
Ja. Es ist eine schwer greifbare Gruppe. Lassen Sie uns da vielleicht nochmal den Bogen, wenn man so will, zurückmachen zum Anfang unseres Gesprächs, aber irgendwie damit auch nach vorne schauen. Also, wenn wir jetzt sagen, es hätte vielleicht Corona nicht gegeben, diesen gemeinsamen Nenner, keine gemeinsame Erzählung, was wäre dann mit diesen unterschiedlichsten Gruppen gewesen? Hätten die sich eh unter was anderem versammelt, so wie sich jetzt Teile davon versammeln, unter dem Thema Krieg, ja, in der Ukraine und da zum Teil auf komische Theorien abdriften und verfangen. Also sucht sich diese Radikalität irgendwie schon einen Platz oder könnte man sagen, ohne Thema würden dann alle wieder in ihre eigenen kleinen Blasen zurückgehen?
Also ich glaube, das sind zwei wichtige Dinge, die Sie da ansprechen. Das eine ist, dass wir die Vielfalt der Bewegung tatsächlich ernst nehmen sollten. Ich will überhaupt nichts relativieren, aber es gibt eben auch jenseits der Radikalen auch viele, mit denen man reden kann. Und die sollten wir eben auch im Blick behalten, dass sie im Gespräch bleiben, zumindest mit denen es geht. Das andere ist aber vollkommen richtig. Corona ist nicht die Ursache dieser Bewegung, dieser Radikalität, sondern ein Verstärker. Es gab vorher zum Beispiel den Versuch an der sogenannten Flüchtlingskrise, das zu pushen. Oder eben, ist eben auch angesprochen worden, an der Flutkatastrophe, ne? Tatsächlich das Mobilisierungspotenzial zu nutzen. Und deshalb glaube ich, ist sozusagen Corona jetzt hier ein Verstärker für Mobilisierung eines Protestes. Das ist nur insofern einerseits beruhigend, weil man könnte dann denken, mit Corona sei das dann vorbei, ist es aber auf den zweiten Blick dann eben doch nicht. Denn das wird sich immer wieder ein neues Ventil, werden sich diese Bewegungen suchen und die Mobilisierung wird sich dann eben an anderen Dingen ein Vehikel finden und festmachen. Das heißt, wir sollten auch nach Corona, wann das auch sein wird, gewappnet bleiben und aufmerksam bleiben.
Sagt der Medizinhistoriker Malte Thiessen. Wir haben gesprochen aus Anlass des aktuellen Verfassungsschutzberichtes auch über Querdenken. Verschwörungsmystiker und Impfgegner. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen, Herr Stocke.